dritten Sohn hatte ich dann die Idee, ich kaufe mir jetzt Fußballschuhe, damit ich mit denen Fußball spielen kann. Obwohl ich Fußball im Spielen überhaupt nicht leiden kann. Also es ist gar nicht meins. Und ich hatte irgendwie so diese Tendenz, dahin zu kippen, dass ich jetzt, ich mache jetzt mal die Schublade auf, männliche Dinge tun muss mit ihnen. Und mich da rein zu entspannen und zu sagen, okay, ich muss das nicht, ich darf Frau bleiben, ich darf Mama sein, das spitzt sich dann in der Pubertät nochmal zu, weil dann die Rollen einfach sich nochmal neu justieren. Aber also, wie kann ich am besten ich bleiben? Das ist so ganz wichtig. Und ich darf Mama sein. Ich muss nicht, auch wenn ich Jungs habe, ich muss nicht, also weder zum Vaterersatz, noch muss ich zum Männlichkeitsidol werden, noch muss ich männliche Dinge mit meinen Söhnen tun. Ich darf ganz Frau bleiben und ich darf ganz ich.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. So schön, dass du hier dich eingeschaltet hast, um das folgende Interview zu hören. Ich freue mich riesig und möchte vorher ein paar klitzekleine Dinge noch anmerken, die wichtig sind oder wichtig sein könnten für dich. Dieser Podcast-Geburtstag ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, denn ich habe zu diesem Geburtstag lauter meiner Meinung nach Friedensstifterinnen und Stifter eingeladen. Teilweise kenne ich sie ganz gut schon und schätze die Arbeit von jedem oder jeder Einzelnen, die ich eingeladen habe. Mir geht es wirklich darum, dass wir erstmal bei uns selber anfangen, hier Frieden in uns schaffen und dadurch zum Leuchtturm werden und diesen Frieden auch in die Welt bringen können. Deswegen werde du auch zur Friedensstifterin. Es gibt ein Gewinnspiel und dieses Gewinnspiel geht genau eine Woche. Das heißt, es ist wichtig, dass du jetzt sofort vielleicht aktiv wirst im Anschluss an das Interview. Alle Gewinnspielbedingungen, sag ich jetzt mal, stehen in den Shownotes. Und nur so viel dazu, du gewinnst auf jeden Fall etwas, wenn du teilnimmst. Wenn du ein bisschen mehr Glück hast, dann kannst du bis zu einem Kursplatz gewinnen beim Wutkurs, der Ende des Monats startet, ein Live-Kurs. Du kannst ein 1:1-Coaching gewinnen oder eine Workshop-Aufzeichnung von einem genialen Workshop. Und das, was du sonst auf jeden Fall gewinnen wirst, lohnt sich meiner Meinung nach auch, denn es ist super praxisorientiert. Und eben gerade habe ich den Wutkurs schon genannt. Das ist der zweite Punkt, auf den ich kurz ansprechen möchte. Die Warteliste ist jetzt sofort geöffnet, auch in den Shownotes zu finden. Das heißt, wenn du Lust hast, ich sag nur so viel dazu, es wird sehr, sehr, sehr intensiv und praxisorientiert. Ich möchte dir nicht so viel Theorie an die Hand geben. Die kriegst du auch, ja. Aber in den Lives wird es praktisch. Es wird intensiv, es wird praktisch und du wirst wirklich tauchen gehen mit mir zusammen zu den Ursachen deiner Wut. Das heißt, wenn du darauf Lust hast oder dich interessierst, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein und auch dort wird dich eine kleine Überraschung erwarten. Und du wirst zum Kursstart oder kurz vor Kursstart die erste Lektion zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz gratis, ganz kostenlos zum Reinschnuppern. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dich auf die Warteliste einzutragen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß mit dem folgenden Interview. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst und all deine Fragen werde ich auf jeden Fall persönlich beantworten. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in die große Runde im Leuchtturm. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe Besuch bekommen von der lieben Franziska von Oppen. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Franziska, du bist Elterncoach und ganz speziell für Jungs Eltern und Pubertätscoach sozusagen in der Kombination. Hast viel Erfahrung und ich sag's gleich vorweg, du bist Mutter von 6 Söhnen und ich glaube, das ist schon ein Programm und meine erste Frage wäre auch gleich, die mir so kam, als ich das gehört habe, kommen einem natürlich super viele Fragen, ne? Meine Güte, eine Mutter von 6 Söhnen. Was sind so die häufigsten Kommentare, habe ich mich gefragt, oder Fragen oder vielleicht auch so staunende Blicke, die du bekommst, wenn du dich vorstellst, dass du Mutter von 6 Söhnen bist. So mal ganz kurz, um so zu starten mit meiner Neugier.
Ja, ja. Da habe ich natürlich sofort die eine Frage, die viele aussprechen und die meisten, also ich würde ja fast sagen, 95% der Menschen, die das hören, denken, sollte da mal ein Mädchen kommen?
Okay.
Also,
Ah, die kam mir jetzt gar nicht, die
genau.
Frage. Okay.
Die kam dir tatsächlich nicht, dann gehörst du zu
Nee,
wenigen
ich habe zwar auch
5%,
überlegt,
denen
ob
sie
du dir
nicht
wohl auch ein
kam.
Mädchen gewünscht hast, weil, aber ich glaube, das ist eine Frage. Ich bin ja auch Mutter von zwei Jungs und habe noch einen Bonussohn und das heißt, ich bin auch hier nur von Männern umgeben. Und klar, ne, ich glaube, das ist ein ganz legitimer Wunsch, dass man als Mutter sich vielleicht auch mal ab und an auch wünscht, auch wie wäre es eigentlich, wenn ich eine Tochter hätte oder es wäre vielleicht auch schön, eine Tochter zu haben. Nee, aber ja, okay, spannend. Und was kommt
Genau,
noch?
also das ist eine Frage, die tatsächlich kommt, ob es so viele geworden sind, weil immer die Hoffnung auf ein Mädchen war. Und ja, ich glaube, seit der Geburt meines dritten Sohnes ist immer die Frage, die mitschwingt, die mich dann wahrscheinlich auch auf den Weg gebracht hat, auf dem ich jetzt bin. Wie willst du das aushalten, wenn die alle in der Pubertät sind?
Okay.
Also die Pubertät und die Jungs, das ist schon was, was viele Menschen, viele Mütter, viele Frauen beschäftigt, wie das gut gehen kann.
Und das hat dich also sehr früh schon beschäftigt, diese Frage, also dass du schon eigentlich sehr früh an die Pubertät gedacht hast.
Wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich beschäftigt, mehr so geprägt. Also es ist so ein, wahrscheinlich ist die immer so unterschwellig irgendwie mitgeschwungen. Und ja, so im Laufe des Größerwerdens der Kinder kommen dann ja die Themen irgendwann. Irgendwann kommen sie dann tatsächlich in die Vorpubertät und in die Pubertät und dann ist das wieder präsent, dann ist das plötzlich wieder da. Ach ja, stimmt, da war ja was. Da bin ich ja schon gewarnt worden, sozusagen, als sie auf die Welt gekommen sind. Genau. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das muss auch anders gehen. Das kann auch anders gehen. Und naja, dann bin ich dort gelandet, wo ich heute bin.
Ja, dann nimm uns doch mal mit auf die Reise. Mich würde interessieren, ich meine, bei sechs Jungs, das ist ja schon, magst du einmal sagen, wie alt der Älteste und der Jüngste vielleicht ist, dass wir das so ein bisschen einordnen können?
Also der Älteste ist jetzt 18, wird jetzt demnächst 19 und der Jüngste ist 4.
Okay,
Da
und
sind
wie viele
14 Jahre
Pubertiere hast du
dazwischen.
jetzt derzeit?
Naja, eigentlich sechs. Der eine ist in der ersten Autonomiephase, der zweite, also nein, der sechste, der fünfte ist gerade in der Wackelzahnpubertät, also
Okay.
zweite Klasse, und da wackeln noch ein paar Zähne. Und die vier Großen sind jetzt 13, 15, 16 und 17, nein, 16 und 18, doch, genau,
Ja,
also
okay.
13, 15, 16 und 18. Das ist immer mit den
Okay.
Geburtstagen, wer hat wann Geburtstag, da kommt man
Ja,
mal ein bisschen
genau.
durcheinander.
Okay, also schon,
Ja,
ja,
genau,
schon
also
volle.
genau, die vier von den vier Großen sind drei so mittendrin und der eine ist gerade so dabei, in die, naja, nächste Phase zu gehen. Der
Genau,
entspannt
ja.
es sich langsam, da verändert sich gerade ganz viel.
Ja.
Genau.
Und wie war das für dich, dieser Prozess, wenn man sechs Jungs ins Leben begleitet? Hat sich da was an deiner Mutterrolle verändert? Also konntest du da was beobachten, so vom ersten Sohn bis zum sechsten Sohn? Und dann natürlich auch der Punkt, auf den ich super gerne auch eingehen würde, dann danach, wie das so war, als er erst in der Pubertät gelandet war oder so in die Pubertät gerutscht ist. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Magst du uns damit einmal mitnehmen auf die Reise?
Total gern, weil, naja, die ersten Kinder, die prägen uns ja sehr, die nehmen uns ja mit auf ihren Weg sozusagen und das ist so unsere Möglichkeit, zu wachsen, uns zu verändern, unsere Haltung vielleicht auch erstmal zu entwickeln. Also wie fühlt es sich an, Eltern zu sein? Wie fühlt es sich an, Mama zu sein? Und ja, mit dem ersten Kind ist da einfach viel innere Arbeit möglich, wenn ich mich dem stellen möchte. Ich habe mich dem gestellt, weil mein erster Sohn tatsächlich das sehr, sehr eingefordert hat. Einfach sehr klar war, sehr genau wusste, was er will. Ein absolut autonomes Kind. Und der hat mich immer an meine Grenzen gebracht und hat mich einfach ganz früh auf diesen Weg gebracht, Dinge anders zu betrachten, wegzugehen von, das gehört sich aber so, das muss aber so sein, hinzu. Okay, wie können wir es gut miteinander machen? Wie können wir die Zeit miteinander gut gestalten? Und das hat natürlich maßgeblich meine Mutterrolle für seine Brüder geprägt. Und dann ist es so, mit jedem Kind wird es so ein bisschen klarer, vielleicht auch vertrauter und damit entspannter. Also es ist gar nicht so, dass die Themen aufhören und dass dann plötzlich alles wie von selbst läuft, sondern es ist wie so eine innere Ruhe eingekehrt, würde ich sagen. Also so ein, ah, okay, so kann das sein. Und ich habe dann auch bei den Großen ja gesehen, wo geht das hin, was kommt als nächstes? Und dann konnte ich mich auch ein Stück zurücklehnen und darauf vertrauen, dass das Leben, ja, diese Schritte einfach mit uns geht und wir jetzt an nichts ziehen müssen, wie man immer so schön sagt, man muss am Gras kann man auch nicht ziehen, damit es wächst. Und irgendwann ist es so ein Vertrauen in diese Entwicklung und ja, in die eigene Entwicklung, dass ich da mitgehen kann, dass ich auch die Größe habe und die Kompetenz habe, als Mama damit zu wachsen und auch das Vertrauen in die Entwicklung der Kinder einfach. Dass die ihre Schritte gehen und dass die ganz automatisch kommen und dass sie nicht alle am gleichen Tag im gleichen Alter kommen, sondern ja, dass sich das bei jedem Kind ein bisschen anders anfühlen darf und für jedes Kind ein bisschen anderer Weg auch sein darf. Da habe ich natürlich mit 6 Kindern tatsächlich viel von profitieren können, weil ich einfach viele Wege entdecken durfte.
Ja, ganz bestimmt. Wie
Genau.
ist das denn? Du hast gerade gesagt, so jeder in seinem Schritt und Tempo und so. Ja, ich hab bei mir ganz oft gedacht, meine zwei Jungs sind sehr, sehr lebendig, sehr wild, sehr, sehr Jungs wirklich, ne? Also schon auch sehr sensibel, sehr, sehr gefühlsbetont. All das, aber ganz oft, oder was heißt ganz oft, doch immer wieder mal habe ich mich so dabei ertappt bei diesem Gedanken, ja, wenn das jetzt irgendwie Mädchen wäre, ich glaube, das wäre einfacher, die zu begleiten. Es kann ja vielleicht auch, ich habe es ja nie erlebt, also deswegen weiß ich auch nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Glaubenssatz, ein Gedanke. Aber was wäre denn für dich, wenn du jetzt andere Mütter, sagen wir mal, mit auf den Weg nimmst, die Jungsmütter sind und die vielleicht gerade ein bisschen hilflos sind oder verzweifelt oder irgendwie sich in ihrer Rolle nicht so richtig finden als Mutter von Söhnen. Gibt es für dich so eine Art Zutatenliste oder so eine Art, ja, wo du so sagst, das braucht es, um als Mutter Jungen ins Leben zu begleiten oder was das mit uns vielleicht auch zu tun hat und was, ja, was würdest du diesen Müttern als Tipps vielleicht mitgeben, was es bei Jungs vielleicht. Also du hast ja nun die Erfahrung mit 6 Jungs, die wahrscheinlich auch jeder ganz unterschiedlich sind oder ist. Gibt es da was, was du, ja, wie so eine Zutat, gibt es das für dich?
Spannende Frage. Ich habe ja den Vergleich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie es bei einer Tochter anders wäre. Also ich glaube, was mir vielleicht vorher mal jemand hätte sagen können, ist, dass ich als Mama eine Frau bin und damit anders bin als meine Söhne. Das klingt jetzt irgendwie so klar und so logisch. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie, ich glaube auch bei meinem dritten Sohn, hatte ich dann die Idee, ich kaufe mir jetzt Fußballschuhe, damit ich mit denen Fußball spielen kann. Obwohl ich Fußball im Spielen überhaupt nicht leiden kann. Also es ist gar nicht meins. Und ich hatte irgendwie so diese Tendenz, dahin zu kippen, dass ich jetzt, ich mache jetzt mal die Schublade auf, männliche Dinge tun muss mit ihnen. Und mich da rein zu entspannen und zu sagen, okay, ich muss das nicht, ich darf Frau bleiben, ich darf Mama sein, das spitzt sich dann in der Pubertät nochmal zu, weil dann die Rollen einfach sich nochmal neu justieren. Aber also, wie kann ich am besten ich bleiben? Das ist so ganz wichtig. Und ich darf Mama sein. Ich muss nicht, auch wenn ich Jungs habe, ich muss nicht, also weder zum Vaterersatz noch muss ich zum Männlichkeitsidol werden, noch muss ich männliche Dinge mit meinen Söhnen tun. Ich darf ganz Frau bleiben und ich darf ganz ich bleiben. Und wenn ich als Frau Lust habe, Fußball zu spielen, kann ich auch Fußball spielen. Oder wenn ich Lust habe, an der Baustelle diese ganzen Autos auswendig zu lernen, kann ich auch das machen. Aber ich muss das alles nicht. Also das ist so, ja, ich glaube, ich war da sehr ambitioniert und ich wollte dann einfach in diese Welt eintauchen und dann habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig oft auch auf mich gehört und was meine Bedürfnisse sind und ob mich das, also mich auch nicht hinterfragt, so ob mich das jetzt gerade wirklich interessiert, ob ich da jetzt wirklich gerade Lust drauf habe. Also so, verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Es ist so ein.
Ja, ich finde es aber schwierig. Also ich hatte neulich so die Situation, meine Jungs lieben es, auf dem Trampolin zu springen. Wir haben so ein richtig großes, riesengroßes Trampolin. Und dann lieben sie es, da zu kämpfen und zu toben und sich gegenseitig hinzuschmeißen. Und wenn der Vater dabei ist, dann macht er das mit denen. Dann macht dann so ein Jiu-Jitsu-Kampfturnen auf dem Trampolin. Und das geht halt wirklich sehr, sehr, sehr männlich, sehr kräftig, sehr stark. Und mein 10-Jähriger ist sehr stark, also das ist schon echt, der ist groß, sehr groß und wirklich stark, kräftig. Und dann haben sie das von mir eingefordert, weil als der Papa dann irgendwie nicht da war oder keine Ahnung. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und ich habe dann schon gemerkt, so, ja, oh, ja, ich mache es euch zuliebe, ja, es ist okay. Ich habe es mitgemacht, sie hatten auch ihren Spaß und so, aber ich merke einfach, ja, das ist so diese Kraft, ne, diese Gewalt, die für mich dann, das ist einfach zu viel für meinen Körper. Also da merke ich so, oh nee. Und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, ja, der Wunsch von ihnen war aber natürlich da, ne, weil es ist ja dieses Körperliche und auch so Fangen spielen, lieben sie mit mir, ne, oder Verstecken spielen oder halt dann wirklich rennen und machen und Sport. Ja, und da finde ich es schon schwierig, ne? Aber ich finde es super, wie du sagst, dieses, ja, ich denke, es geht darum, die Balance, ne? So wie du sagst, ja, du kannst die Autos auswendig lernen. Mein Großer liebt Minecraft und ich versuche mich da auch so ein bisschen mit zu beschäftigen, auch wenn ich es alles andere als cool finde. Und, ne, aber so ein bisschen mich auch auf die Welt zuzubewegen, beziehungsweise mich so ein bisschen dafür wenigstens Interesse zu zeigen. Und dann gleichzeitig aber halt dieses Frau bleiben. Und vielleicht ist das auch unsere Herausforderung, ne? Dass es darum geht, so diese Balance zu finden.
Ja. Das war gerade ein schönes Beispiel, das mit dem Sport machen und dem Trampolinspringen. Da einfach, weißt du, dieser Moment, wo ich mich hinterfrage, wo ich frage, will ich das jetzt tatsächlich wirklich oder wo ist jetzt meine Grenze? Also vielleicht auch, was tut mir weh? Und wenn die Kinder größer werden, werden die auch stärker. Und dann, so, was will ich da noch? Was kann ich da noch zulassen? Also das einfach zu hinterfragen, das ist ja so der erste Schritt. Und wenn ich sage, es ist für mich völlig fein und völlig okay, dann das auch zu tun, ist ja völlig in Ordnung. Aber so diese, okay, wo ist meine Grenze? Und ist die vielleicht auch woanders als beim Papa? Ist die woanders als bei meinen Söhnen? Und sie, also da lernen sie ja auch was draus, dass es da unterschiedliche Grenzen gibt von Papa und Mama oder von Männern und Frauen oder so Jungs und Mädchen. Also so, dass da Unterschiede sind und dass die benannt werden dürfen. So, das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, das ist was, was mir vorher mal jemand hätte sagen können. Da war ich, glaube ich, zu ambitioniert, zu euphorisch und zu wenig bei mir. Ja, und dann ansonsten, ich überlege gerade, ob ich auf die Zutatenliste noch was schreiben würde. Da gibt es bestimmt noch ganz viele tausend Sachen, die da wichtig wären als Jungsmama. Ja, das spielt dann eben eine große Rolle, wenn sie in die Pubertät kommen, da einfach auch zu sagen, ich kann meinen Sohn nicht zum Mann machen. Ich kenne die Prozesse im Körper eines Jungen nicht. Ich kann mich damit rein sachlich auseinandersetzen. Ich kann Bücher lesen darüber. Ich kann Menschen zuhören, die darüber sprechen. Und ich kann es lernen. Aber ich kann es nicht fühlen in dem Maß, in dem das mein Sohn fühlt. Und da auch nicht in eine Verzweiflung zu geraten, da auch nicht in eine Traurigkeit zu geraten, dass ich ihn jetzt vielleicht gar nicht so gut begleiten kann, wie ich das gern wollte, sondern da auch das anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so, wir sind unterschiedliche Körper, wir haben unterschiedliche oder wir haben unterschiedliche Körper und da gibt es einfach Unterschiede und ich kann meinen Sohn nicht zum Mann machen. Dafür braucht es Männer. Das ist einfach ein Eingeständnis, was ich mir als Frau geben muss, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Pubertät.
Ja, was würdest du dann alleine, also es gibt ja viele alleinerziehende Mütter, ich begleite auch viele alleinerziehende Mütter, die Jungs zu Hause haben. Solange die klein sind, denke ich, geht es noch so einigermaßen, aber aus systemischer Sicht, ich bin ja nun viel auch im Familiensystem unterwegs und das ist ja einfach, wenn wir aus systemischer Sicht draufschauen, ist es so, dass wenn die Jungs 7, 8 Jahre alt werden, sie dann eigentlich in die Sphäre des Mannes wechseln. Und das ist ja auch bei allen indigenen Kulturen, gibt es diese Initiationsrituale, ne, bei den indigenen Bevölkerungen, dass dann die Jungs wirklich getrennt werden, dann nur noch bei den Männern sind, die Frauen nur noch, die Mädchen zu den Frauen gehen. Und das hat ja alles seine Bedeutung, seine Wichtigkeit. Ja, ich denke, da kam jetzt auch gerade so, das ist echt eine Herausforderung für alleinerziehende Mütter, die eben alleine ihren Sohn begleiten, weil der Mann muss einfach, es muss irgendwie ein männliches Vorbild sein. Also wie siehst du das? Muss es der Vater sein oder ist es egal? Kann das auch, kann man sich vielleicht, muss ja nicht der Partner sein, wenn man einen neuen Partner hat, aber das, also ne, dass die Jungs halt wirklich dieses Mannsein, den Prozess auch gesund, ja, durchlaufen können.
Ja, also auch bei den indigenen Völkern ist es ja nicht nur der Vater, da ist es ja das ganze Dorf.
Genau, ja.
Und schlussendlich leben wir ja alle in Gemeinschaften. Also wir leben ja alle mit anderen Menschen in sozialen Geflechten, sozialen Netzwerken, Gefügen miteinander. Und wenn ich eine alleinerziehende Mama bin, gibt es ja trotzdem im Leben meines Sohnes andere Männer. Nicht andere Männer, es gibt Männer. Es gibt bestenfalls den Vater, der verfügbar ist und der dann so als Role Model, Mann, Vater da ist, verfügbar ist. Und es gibt ja aber auch noch andere Männer. Es gibt Trainer, es gibt Lehrer, es gibt Nachbarn, Onkels, den Großvater vielleicht. Also wir leben ja nicht alleine in völliger Abstinenz mit unseren Kindern. Und da einfach offen zu sein, das ist das Wichtige. Es gibt Männer auch im Umfeld der Söhne von alleinerziehenden Müttern und zu gucken, wer sind die? Und wenn ich als Mama, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft dabei, wenn ich als Mama da eine Sorge habe, dann hat das möglicherweise was mit meinem Männerbild zu tun. Und mit vielleicht meiner Erfahrung, die vielleicht, wenn ich alleinerziehend bin, habe ich vielleicht eine schlechte Erfahrung mit Männern gemacht, habe vielleicht, ja, einfach kein gutes Männerbild. Und da fehlt dann vielleicht die Offenheit. Und wenn ich dann als Mama merke, ich habe eine Sorge davor, dass es jetzt, oder vielleicht auch ein Schmerz, wenn mein Sohn sich jetzt an den Lehrer wendet oder mehr in seiner Peer Group verschwindet, dann darf ich mich um mein Männerthema kümmern. Also dann ist es einfach ein Thema von mir als Mama, als Frau in der Regel. Und dann darf ich da mal hingucken, was ist das eigentlich? Weil die Männer gibt es. Und es ist halt wichtig, die Söhne brauchen Männer, um, wie du es gerade beschrieben hast, um zum Mann zu werden. Und diese Initiationsrituale, das ist ja eines meiner Herzensthemen sowieso. Die sind unglaublich wichtig und dafür müssen die Mütter, also gerade die alleinerziehenden Mütter, die Söhne aber auch loslassen in Richtung der anderen Männer. Und das braucht manchmal Mut, das braucht manchmal Wissen und da einfach hinzuschauen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich habe auch schon mit den Lehrern meiner Schüler, mit den Lehrern meiner Kinder gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, okay, da ist eine total gute Verbindung und ich möchte nicht nur wissen im Elterngespräch, was mein Kind in der Schule macht, sondern ich möchte auch wissen, wie jetzt zum Beispiel ein Lehrer, ein männlicher Begleiter meines Sohnes ihn sieht. In seinen Kompetenzen, in seinem Sozialverhalten, also auch in dem, was neben den schulischen Leistungen noch ist, was mein Kind eben hauptsächlich auszeichnet. Und da einfach mutig sein und ins Gespräch gehen.
Spannend. Ja, also mich hat der Punkt gerade sehr, sehr angesprochen und das ist ja auch so der Schnittpunkt zwischen uns beiden. Wenn ich mit Müttern arbeite, da sind wir natürlich bei den eigenen Baustellen, ne? Das, was wir mittragen an Traumata, an Prägungen, an Glaubenssätzen und natürlich Thema Mann, Männlichkeit ist da natürlich ganz vorne dabei. Also gerade wenn es um Trennung geht, wenn es um ja, Konflikte in der Partnerschaft geht. Und da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, auf deine Expertise, wenn du, was sind so die Punkte, also wenn du sagst, okay, das Männerbild, also ich kann ein Problem haben in der Begleitung meines Sohnes oder in dieser Akzeptanz, dass es da andere Männer vielleicht in seinem Leben gibt, die, ja, die, wie soll ich sagen, also wo ich einfach so merke, das ist nicht meine Welt, ne? Das ist eine andere Welt, das ist die Welt jetzt des Sohnes, des Mannes, des Jungen, das ist nicht meine Welt, das wäre ja ganz anders bei einer Tochter, da würde man sich wahrscheinlich viel mehr verbunden fühlen. Aber was gibt es da noch für Punkte, die du vielleicht beobachtest in deiner Arbeit, wo Mütter hinschauen können? Also einmal klar, das eigene Männerbild anschauen, den eigenen Vater, ne? Die Vaterbeziehung ist, denke ich, essentiell. Sowieso, wie war die Verbindung zum Vater? Sexualität, denke ich, spielt auch mit rein, ne? Das Bild. Oder der, ja, das
Ja,
Bild von
also
Sexualität.
ja, das sind ja sehr viele Ebenen und die verändern sich ja auch im Laufe des Großwerdens der Kinder. Also den Blick zum eigenen Vater, du meinst den eigenen Vater der Mutter, also tatsächlich in der eigenen Geschichte, den kann man ja schon viel früher mal in diese Richtung lenken, also da schon mal zu gucken, so wo komme ich her, was ist eigentlich meine Prägung in Bezug auf die Vaterrolle, in Bezug auf Männer, Männlichkeit. Dann kommen die eigenen Erfahrungen mit den Partnern, die vielleicht auch vor den Kindern dann schon da waren. Die Sexualität, hast du angesprochen, spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also was sind die Punkte, wo ist Heilung nötig? Wo ist da was einfach noch schmerzt, wo noch Punkte sind, die in Heilung kommen dürfen? Weil wenn die Söhne dann tatsächlich, meine Söhne waren das mit 14, so auf Augenhöhe mit uns sind, dann kann es sein, dass mein Sohn, wenn er was sagt, wenn er was tut, genau diese wunden Punkte in mir triggert. Also, dass ich dann, also zum einen, weil er mich dann plötzlich an seinen Vater erinnert. Also ich gehe jetzt von diesem alleinerziehenden Muttermodell aus, weil er sich dann mich dann an seinen Vater erinnert. Und je nachdem, wie schmerzhaft die Geschichte ist, kann das natürlich ganz viel in mir wieder in Aufruhr bringen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass ich als Frau die erste oder als Mutter die erste Frau im Leben meiner Kinder bin. Also so die erste große Liebe. Und Da darf ich mich sehr genau damit auseinanderzusetzen, wer bin ich denn als Frau und bin ich die Frau, die ich mir für meine Söhne wünschen würde? Ich hatte es dir im Vorgespräch ja schon gesagt, meine Lieblingsfrage ist dann immer,
Sag das gerne mal.
wärst du gern deine eigene Schwiegertochter? Also bin ich die Frau, die ich mir an der Seite meiner Söhne wünsche, in der Art, wie sie ihre Rollen lebt, wie sie ihre Weiblichkeit lebt, wie sie ihre Mutterrolle lebt, wie sie ihre Freundinnenrolle lebt, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Also so, wie lebe ich die Rollen in meinem Leben? Und bin ich damit ein Vorbild als Frau, als Mutter für meine Söhne? Weil das prägt sie ja ganz massiv in dem, wie sie sich orientieren dann, wenn sie sich jetzt im heterosexuellen Modell eine Partnerin suchen, dann ja, bin ich einfach so das Role Model für sie. Und dann, ja, finde ich das ganz wichtig, dahin zu schauen. Wie lebe ich, also wie gehe ich mit eben auch meiner Sexualität um? Wie zufrieden bin ich? Wie glücklich bin ich mit mir und meinem Leben? Und da geht es gar nicht darum, das jetzt alles mit den Söhnen zu besprechen und irgendwie da große Gesprächsrunden zu machen, sondern es geht darum, dass sie spüren in der Essenz, ob ich glücklich bin. Und dafür darf ich aufräumen mit diesen ganzen Themen. Und das war bei mir tatsächlich der Punkt, als mein erster Sohn in die Pubertät kam, als die erste Freundin auf die Bühne trat, sozusagen, habe ich mir angefangen, diese Fragen zu stellen. Ich hätte sie mir gern schon viel früher gestellt. Aber da war es dann irgendwie klar, da war es dann präsent, dass ich mich dann noch mal neu hinterfragen darf.
Ja, was ist denn dir passiert? Das finde ich sehr, sehr spannend. Genau, weil das ist ja nochmal ein Punkt, der das Ganze ja nochmal verschärft, wenn der Sohn, du warst vorher ja, ne, also ich sehe es bei meinen Söhnen, Mama ist alles, ne, Mama, ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, du bist mein Ein und alles. Und das ist ja noch sehr Ödipus, ne, steckt dahinter, ne, sehr oft, sehr viel. Und wenn sich das dann auf einmal auswächst und wandelt und auf einmal steht da eine Freundin neben deinem Sohn. Magst du da noch mal in die Situation reinschauen? Wie war das für dich? Was sind da für Gedanken gekommen? Oder du hast gesagt, das hat bei dir erst diesen Prozess losgelöst und du hättest es gerne vorher schon gewusst. Was wäre das gerne? Oder was wäre das genau gewesen, was du vorher dich schon gefragt hättest? Dieses, wer bin ich als Frau oder wie lebe ich? Oder magst du da noch einmal drauf reingehen? Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, sehr gerne. Naja, also wie du es beschrieben hast, so man oftmals sind Mütter und Söhne in so einer sehr engen Verbindung miteinander. Über die Kindheit, die erste Zeit und dann, bis die Söhne so 10, 12 werden, bis dann so dieser Abnabelungsprozess so massiv in den Vordergrund tritt, einfach weil das Testosteron einschießt und dann plötzlich so die Orientierung im Außen kommt. Und dann kommt die erste Freundin und also bei mir ist es ja eben so, dadurch, dass ich ja auch nur von Männern umgeben bin in meiner Familie, also in meiner eigenen Familie, ist dann so plötzlich eine andere Frau da. Und das hat echt was mit mir gemacht. Also so diese Idee von, okay, jetzt ist da plötzlich eine andere Frau. Wie will ich eigentlich sein? Wie will ich jetzt auch als erwachsene Frau der ersten Freundin meines Sohnes gegenübertreten? Da kommt dann natürlich auch so die Frage, Schwiegertochter, da steckt ja das Wort Tochter, das ist nicht meine Schwiegertochter, aber diese Idee kommt dann ja, da steckt ja das Wort Tochter drin. Also, wie wäre ich gern eine Mutter für eine Tochter? Und so, was ist meine Weiblichkeit? Was wäre da vielleicht auch anders? Was würde ich einer Tochter mit auf den Weg geben? Und dann bin ich ganz schnell bei meinen eigenen Themen. Also, wenn ich mir überlege, was würde ich einer Tochter mit auf den Weg geben, dann ist ja ganz schnell die Frage, was hätte mir vielleicht auch geholfen als Mädchen, um zur Frau zu werden? Und was hilft mir vielleicht heute, um mich als Frau genauer definieren zu können und genauer ja auch sehen zu können? Ja, also das war so diese Geschichte mit der ersten Freundin. Und ja, ich weiß gar nicht, war deine Frage jetzt beantwortet? Was war jetzt eigentlich die Frage?
Mir
Sag
ging
sie
so ein
noch mal.
bisschen um deine Erfahrung, genau, was da so auch in dir vorging. Also gab es dann auch Eifersucht? Das kann ich mir auch vorstellen, wenn du gerade sagst, genau, alles sind ja nur Männer und auf einmal taucht da so eine Frau auf. Zwar eine junge,
Nee.
natürlich, ne, ganz andere Generation,
Ja.
aber nichtsdestotrotz dir deinen Sohn mitnimmt sozusagen und die so ihren eigenen Nukleus aufbauen, die beiden.
Ja.
Und genau, welche Ängste, welche Gefühle waren das bei dir? die damit verbunden
Also
waren.
Eifersucht tatsächlich bisher gar nicht. Also das habe ich bisher noch auch in der Folge jetzt überhaupt noch gar nicht gefühlt. Eher so eine Neugier. Also es ist schon auch so interessant zu sehen, okay, wen suchen Sie sich denn da aus? So, wer
Ja,
sind denn
total.
die Mädchen, die Sie interessant und spannend finden? Also da auch so eine Neugierde kann ich da total spüren. Und also ich habe mich eben auch aufgrund der Prägung mit meinem großen Sohn ganz, ganz früh mit dem Thema Vertrauen ins Leben beschäftigt. Und ich habe einfach ein wahnsinniges Grundvertrauen in meine Kinder. Und ich habe also da überhaupt keine Sorge. Also Eifersucht kommt ja aus so einem Schmerz heraus eher. Das ist ja sowas, ich verliere die Kontrolle, ich verliere diesen Menschen, ich verliere die Verbindung vielleicht, kann da weniger Einfluss nehmen. Das ist ja sowas, wo Eifersucht draus erwächst. Und das habe ich überhaupt nicht. Also ich weiß, ich bin so im Vertrauen, dass meine Kinder alle ihren Weg gehen und dass die mit allem ausgestattet sind, was sie brauchen für ihr Leben, dass sie, ja, dass ich da gar nicht eifersüchtig sein muss. Also ich merke tatsächlich eher so eine Vorfreude. Es ist eher so spannend. Und klar, ich weiß auch, wenn irgendwas ist, wenn sie dann irgendwie ihre Themen haben mit den Partnerinnen, Partnern, dann ja, können wir gemeinsam da drauf gucken und Lösungen finden. Und dann können sie auch immer wieder zu mir zurückkommen. Und ich glaube, da ist Eifersucht auch nicht dienlich. Weil wenn dann so da so ein ungutes, so eine ungute Stimmung, so ein ungutes Gefühl auch bei den Söhnen aufkommt, weil das merken die ja auch, wenn die Mutter da irgendwie komisch auf die Freundin reagiert. Wenn dann Probleme sind, dann kommen sie ja auch nicht mehr. Und das ist ja auch nicht das, was ich will.
Nee, nee, nee.
Deswegen, ja,
Nee.
bin ich da sehr, sehr im Vertrauen und weiß, dass sie das gut auswählen und ihren Weg gehen. Und ja, wenn die Wahl am Ende irgendwie neu entschieden wird, dann ist es auch so.
Nochmal zurück zu dieser Weiblichkeit. Du hast ja vorhin gesagt, ne, so diese Weiblichkeit leben für dich. Wir sind ja hier in einem Podcast, wo es auch sehr viel um Selbstfürsorge geht. Was würdest du sagen, was hat dir geholfen, diese Weiblichkeit für dich zu vielleicht neu zu erleben, neu zu entdecken oder überhaupt wieder zu entdecken oder überhaupt zu pflegen? Was würdest du anderen Müttern vielleicht mitgeben? Wie sieht das auch bei dir mit Selbstfürsorge aus, gerade in dem männlichen Kontext, aber auch als Mutter von vielen Kindern? ne, kannst du da vielleicht noch drauf eingehen? So
Ja,
deine
total gern.
Best Practice
Ja,
vielleicht ist und auch
ja.
so deine Geschichte, dein Weg, dein Prozess.
Ja. Also angefangen hat es tatsächlich, dass ich irgendwann in einem Coaching-Prozess war das, glaube ich, auch, dieses Thema, welche Rollen habe ich in meinem Leben, wie fülle ich die aus und wie will ich sie gern ausfüllen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das wirklich mal aufgeschrieben. War total überrascht. Das ist echt spannend, das mal zu machen, wie viele Rollen das sind. Also wie viel wir sind. Was ja gleich dann auch so ein bisschen so ein Wow, so groß bin ich. So viele Rollen kann ich ausfüllen, macht. Und dann mal zu gucken, welche Gewichtung haben diese Rollen und wie hätte ich das vielleicht anders lieber? Oder wo passt es auch? Und das war so dieses erstmal erkennen. Also war so der erste Schritt, erstmal zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich der Status quo? So, wo stehe ich denn gerade? Und dann eben zu gucken, okay, wenn es da eine Rolle gibt, bei mir war das eben so diese Rolle als Frau, die so Nahrung gebraucht hat, die einfach mal genährt werden durfte, dann eben zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Stellschräubchen, an denen ich was tun kann. Also wo kann ich im Kleinen was tun? Ich habe dann angefangen, wieder sehr viel mehr Yoga zu machen zum Beispiel. Also ich habe mich um meinen Körper gekümmert und ich habe Dinge getan, die mir Freude machen, wo ich weiß, dass es mir danach gut geht. Ich habe dann auch zum Beispiel, das ist auch so ein spannender Prozess gewesen, entschieden, dass wenn ich Dinge machen möchte, dass ich nicht mehr frage, machen wir sie zusammen, sondern ich sage, ich mache das und lade euch ein, mitzukommen. Also so ein Beispiel bei mir, ich bin einfach total gern in der Sächsischen Schweiz hier in der Nähe von Dresden wandern und das war oft mit so vielen Kindern sehr zäh, das zu organisieren für die ganze Familie. Weil unterschiedliche Bedürfnisse und der eine hatte keine Lust und der nächste konnte erst später. Und irgendwie war es dann ganz oft so, dass ich am Ende da saß, nicht wandern war und schlechte Laune hatte, weil sie mir den Tag versaut haben. Also überspitzt dargestellt. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, okay, ich will wandern gehen. Ich kündige euch jetzt an, dass ich wandern gehen will. Und Ich lade euch ein, mitzukommen. Also ich habe für mich entdeckt, was ist meine Begeisterung? Und das Spannende, was dann passiert, ist, dass wenn ich begeistert bin von etwas, dann docken sie plötzlich an. Und das war so für mich eine wirklich ganz grundlegende Erkenntnis. Ich darf einfach schauen, wo, was begeistert mich. Und dann docken sie an. Ich habe eine Playlist auf meinem Telefon, die heißt Durch die Küche tanzen. Ich habe irgendwann beschlossen, wenn ich schon koche, dann möchte ich wenigstens mit guter Musik kochen. Und plötzlich kochen wir zusammen. Also, so, es ist immer so, dass das, was mich begeistert, da docken die Kinder dann an. Und das ist total spannend. Es ist manchmal so einfach. Und wir kommen nicht drauf. Wir denken dann, wir müssen irgendwie wochenlang irgendwie irgendwo hinreisen, um auf Mallorca Yoga zu machen oder sowas. Und es braucht es oft gar nicht. Es sind so die Dinge, die wir auch in den Alltag einflechten können, die eigentlich viel nachhaltiger sind, die viel nährender sind für uns. Genau, also das habe ich dann so Stück für mich einfach auch rausgefunden. Ich habe es einfach probiert, habe rausgefunden, was tut mir gut, was erfüllt mich mit Freude. Und ja, da ist ja auch meine Arbeit, mein Business spielt da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle dabei, weil das einfach auch was ist, was mich mit unglaublicher Freude erfüllt. Und ja, jetzt kürzlich saß dann mein Sohn vor mir, guckt mich an, ich erzähle ihm was, was ich für eine neue Idee habe, was ich machen will. Und er sitzt vor mir und sagt, Mama, genau da sehe ich dich. Wo ich so dachte, wow, das ist so übergesprungen. Er hat das so gespürt, dass ich da einfach so begeistert bin und so eine Freude dabei habe. Und ja, da ist dann die echte Begegnung und da ist die echte Verbindung da. Dort sehen wir uns dann plötzlich tatsächlich gegenseitig. Und das ist so ein, ja, es, für mich war das der totale Mindshift. Dort wirklich einfach hinzugucken, was begeistert mich, was erfüllt mich mit Freude und das zu machen. Und das müssen keine riesigen Sachen sein, das können auch kleine Sachen sein. Weil jeder von uns hat so irgendwas, entweder genau das Tanzen oder in die Badewanne gehen oder rausgehen in die Natur, irgendwas. Es gibt bei jedem irgendwas, was ihn glücklich macht. Und das zu leben und dieses Glück auch zu teilen, dass die Kinder es auch mitbekommen, weil sonst bringt es nichts für die Verbindung, für mich selber vielleicht schon, aber für die Verbindung bringt es da nicht so viel.
Ja, und das ist ja allgemeingültig, was du sagst. Ich finde das so schön, das Beispiel mit dem durch die Küche tanzen. Auf einmal stehen alle in der Küche und sind dabei oder es gehen dann doch mehr mit wandern, als sie sonst vielleicht wandern gegangen wären. Einfach weil du gesagt hast, hey, ich lade dich ein. Also auch so diese Offenheit, diese, ne, wenn du möchtest, ne, einfach das offen lassen. Wenn du magst, dann komm mit, wenn nicht, dann nicht. Ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht. Und ja, und ich denke, das ist für alle, ne, für uns alle, glaube ich, so, so, so wichtig, da hinzuschauen. Und ja, wie du sagst, es ist kostet nichts, ne? Es ist wirklich eigentlich viel weniger an Energie nötig, als man so denkt. Ja.
Ja, genau. Ja.
Ja, liebe Franziska, dann erzähl doch mal bitte, was du genau oder wie jetzt deine Arbeit aussieht. Ich weiß, du machst tolle Jungscamps mit Müttern in der Sächsischen Schweiz, ne? Und coacht auch Mütter, aber erzähl du doch einfach noch mal, wie Menschen auch zu dir finden können oder was du vielleicht so anbiete, was du anbietest, was offline und online auch stattfindet. Gerne.
Ja, sehr gern. Genau, du hast es schon gesagt, genau. Also ich habe so diese zwei Standbeine, das Offline- und das Online-Standbein sozusagen. Also online, ja, biete ich Coaching für im Moment vornehmlich Mütter an. Ich nenne es Elterncoaching, weil ich natürlich offen bin, auch mit Vätern zu arbeiten. Aber im Moment sind es einfach Mütter, die bei mir andocken, mit denen ich im 1:1 arbeite oder in der Gruppe arbeite. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Programme. Und da geht es vor allem darum, sich selbst wiederzufinden. Das ist so das, was wir gerade schon besprochen haben. Und zu verstehen, was ist die Pubertät. Ach so, das muss ich vielleicht noch mit vorwegnehmen. Es geht bei mir um die Pubertät von Jungs, also um die Pubertät von Söhnen. Es geht also um diesen Entwicklungsprozess im Leben der Kinder, der für uns Eltern oft eine große Herausforderung ist. Und der einfach ganz viel mit uns selbst zu tun hat, weil wenn unsere Kinder erwachsen werden, dann werden wir als Erwachsene plötzlich nochmal hinterfragt. Von unseren Kindern und eben auch von uns selbst. Und das ist dieser Prozess, in dem ich Eltern begleite. Eben im 1:1 oder in der Gruppe. Und ja, es geht ums Verstehen. Es geht darum, zu sehen, was braucht mein Kind, was braucht mein Sohn. wie kann ich vielleicht meine Perspektive mal wechseln? Wie kann ich durch seine Brille mal schauen und versuchen, in seine Welt einzutauchen und seine Welt besser zu verstehen, damit wir wieder in Verbindung kommen? Die Entscheidung zu treffen, streiten wir uns jetzt permanent um Medien und Schule oder finden wir einen anderen Weg, unser Miteinander zu gestalten? Also auch da eben sich zu entscheiden. Es geht ja immer um diese Entscheidung, diesen ersten Schritt zu tun und ja, den Fokus auf das zu lenken, was mir wichtig ist. Sind mir jetzt die Medien und die Schule so wichtig oder ist mir vielleicht die Verbindung zu meinem Sohn wichtig? Und da gibt es so ganz viele Dinge, die man wissen kann, wissen sollte vielleicht als Eltern, die so im Kopf sein dürfen. Und es gibt aber eben auch diese Ebene dahinter oder darunter, so die Gefühlsebene. Also warum fühlt es sich so an? Warum ist es schmerzhaft? Was ist mein Thema? Warum tut Loslassen weh? Warum tut dieses Loslassen so weh? Und wie kann sich Verbindung anfühlen, wenn die Türen plötzlich zu sind? Also was ist Verbindung? Ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Weil die Präsenzverbindung, die wird einfach weniger in der Pubertät, weil ja, die Peergroup wird größer, das Außen, die Reich oder der Radius der Kinder im Außen wird größer und wir verbringen einfach weniger Zeit miteinander. Und wie können wir trotzdem gut in Verbindung sein? Dann kommt vielleicht irgendwann die Freundin und dann ist die viel wichtiger als ich plötzlich. Und sowas macht das mit mir. Also darüber wirklich in Austausch zu gehen. Wie kommen wir gut durch diese Zeit und wie bleiben wir gut in Verbindung, damit wir am Ende, nämlich wenn die Kinder ausziehen, unsere Verbindung auf einem so festen Fundament haben, dass das A nicht mehr wehtut, dass wir B ganz im Vertrauen sind und dass wir C uns dann immer noch gut begegnen können und nicht darauf warten, dass das Kind endlich auszieht, sondern sagen, okay, wow, jetzt zieht mein Kind aus und ich weiß, dass wir eine so gute Verbindung miteinander haben, dass wir trotzdem beieinander sind, dass wir trotzdem immer gut miteinander sein können und uns immer aufeinander verlassen können, auch wenn wir uns dann eben nur noch einmal im Monat oder einmal im Jahr oder ja, was weiß ich, wie oft sehen. Das ist ja heutzutage mit dieser großen, weiten Welt, in die Kinder dann plötzlich gehen können.
Ja, total.
Ein großes Thema, genau. Also, dass ich einfach durch diese Prozesse gegangen bin, bevor mein Kind auszieht, weil dann kann ich die Basis nicht mehr aufbauen. Es wird gesagt, wenn die Kinder 12 sind, haben wir 75% unserer gemeinsamen Zeit bereits miteinander verbracht. Und bis sie dann ausziehen, bis sie 18 sind, sind es, glaube ich, noch mal 15 und dann bleiben noch 10 übrig.
Ja.
Die 10% von 18 bis zum Ende unseres Lebens. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann ist es ganz, ganz wichtig, dieses Fundament in die 90% der Zeit, bevor die Kinder ausziehen, zu legen, dort zu bauen.
Ja, total. Das habe ich neulich auch gehört. Das hat mich schon auch sehr geschockt. Das lenkt den Blick nochmal, so ein bisschen den Fokus nochmal. Ne? Also gerade so mein Kleiner, der jetzt 8 ist, der noch sehr kuschelig ist, ne? Wo ich so denke, oh ja, genieß die Zeit. Mir ist gerade noch so eine abschließende Frage gekommen.
Ich würde noch was zu meinen Live-Events erzählen. Darf
ja, Entschuldigung. Ja, genau. Natürlich. Stimmt, das hatten wir gar nicht, genau.
Entschuldige, dass ich dir jetzt ins Wort gefallen bin, aber das ist mir so wichtig, weil ganz oft die Frage ist, ganz viele Mütter sagen dann, ich bin doch meinem Sohn jetzt sowieso peinlich, warum soll ich denn jetzt noch Zeit mit dem verbringen? Und mein Ansatz, und deswegen lade ich Mütter ein mit Söhnen zwischen 7, also zwischenzeitlich zwischen 7 und 16, beziehungsweise sogar jetzt zwischenzeitlich bis Open End, da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Mhm. Also ich habe jetzt verschiedene Angebote und wenn die Söhne sich anfangen, eben an den Vätern, an den männlichen Vorbildern zu orientieren, dann geraten die Mütter so ein bisschen in den Hintergrund. Und also, oder die Verbindung wird, das Band wird einfach ein bisschen länger. Und dann ist nicht die Frage, warum sollte er jetzt noch Zeit mit mir verbringen, sondern dann ist eher, also für mich ist eher der Ansatz, genau jetzt sollten wir nochmal Zeit miteinander verbringen, weil das ist dann das, was obendrauf liegt. Das ist das, was uns immer verbinden wird. Und wenn dann irgendwann die Freundin kommt und so, dann ist vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo wir keine Exklusivzeit mehr miteinander haben. Vielleicht dann irgendwann in 20 Jahren wieder oder so, wenn es dann so erwachsener Sohn und Seniore-Mutter, wenn es dann solche Angebote gibt. Aber jetzt so, wenn die Kinder noch zu Hause sind, ist das so eine ganz schöne Geschichte, um das so wie so obendrauf zu legen auf die Mutter-Sohn-Beziehung. Und es ist einfach so wahnsinnig berührend, das zu erleben, wie Mütter ihre Söhne nochmal erleben in dieser Zeit. Das sind 4 Tage. Bisher war es immer in der Sächsischen Schweiz, dass wir einfach 4 Tage Abenteuer miteinander erlebt haben. Also geht es auch um Grenzen erkennen, auch sehen, wow, das kann mein Sohn, so kann er sich ausdrücken, er kann das in einer Gruppe sein, also er kann auch mal ein Moderator sein in einer Gruppe und er traut sich irgendwie da hochzuklettern, da durchzukriechen, würde ich mich nie trauen, so, also auch diese Erkenntnis, also so dieses Staunen, dieses neugierige, offene Staunen wieder für die Kinder entwickeln und wirklich so eine ganz verbindende Zeit zu haben. Ich spreche da tatsächlich auch aus eigener Erfahrung als Mutter, weil ich das mit meinen großen Kindern gemacht habe und es ist einfach was ganz Besonderes. Und es ist was, wo ich jetzt schon weiß, das wird uns immer verbinden. Das wird uns immer bleiben, diese Zeit, so dieses weißt du noch damals. Und das ist so, ja, das liegt so obendrauf. Und deswegen ist das so unglaublich wertvoll, dass wir dann nicht sagen, okay, ich bin ihm jetzt sowieso peinlich, warum soll der jetzt noch Zeit mit mir verbringen? Ich habe jetzt irgendwie 14 Jahre für ihn gekocht, warum soll ich denn jetzt auch noch mal mit ihm in den Urlaub fahren? Das sind oft die ersten Gedanken. Ich stelle es ein bisschen überspitzt dar, aber so, das zu ersetzen durch genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das nochmal zu machen. Weil vielleicht ist es der letzte Zeitpunkt, das nochmal zu machen.
Das ist
Genau.
schön.
Genau. Und bisher waren das eben diese Camps, diese Abenteuercamps in der Sächsischen Schweiz. Und ich habe jetzt auch einen Bogenbauer an meiner Seite, mit dem ich Bogenbaucamps mache, wo es dann auch um dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit nochmal ganz im Speziellen geht. Und miteinander etwas erschaffen, also wirklich auch mit den Händen etwas erschaffen, was wir mitnehmen, was uns dann verbindet. Also auch so, da gibt es so ganz viele Ebenen, ganz viele Dinge, die da reinspielen und die im Moment auch noch entstehen. Und ja, einfach weil die Verbindung zu den Kindern ist eben das, was uns als Eltern prägt und was auch die Kinder prägt. Und ja, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass diese Beziehung, diese Verbindung friedvoll ist. Am besten vom ersten bis zum letzten Tag. Und deswegen, genau, es ist mir so ein Herzensanliegen, diese Online- und Offline-Themen miteinander zu verbinden und da einfach so das Beste rauszuholen, was da möglich ist zwischen uns Menschen.
Ja, super schön. Also wir verlinken das alles hier in den Shownotes, ne? Finden wir alles dort oder findet ihr alles dort? Ich hatte auch schon mal auf den Kalender geguckt, aber mit meinem Reisetermin aus Brasilien nach Deutschland ist es etwas schwierig, aber ich hätte da auch super Lust zu. Und ich glaube, deine Frage, die ich vorher, und die Frage, die ich vorhin hatte, noch an dich, die hat sich, glaube ich, kann ich, glaube ich, fast selber auch beantworten. Mein Sohn wird jetzt 11, ne? Und meine Frage war so, ja, es gibt viele Mütter, die vielleicht jetzt so vor der Pubertät stehen, ne? So, wo die Pubertät so langsam anklopft. Du hast vorhin ganz oft gesagt, das hätte ich gerne früher gewusst, da hätte ich gerne vorher schon, ne, Bescheid gewusst. Was würdest du denn jetzt mir raten und anderen Müttern, die vielleicht in dieser Situation sind? Mein Sohn ist noch sehr touchy, noch sehr, hängt noch sehr an mir, ist noch sehr, sehr, sehr anhänglich. Und gleichzeitig natürlich, er spricht von den Freundinnen in der Schule und die er gerne hätte und so, ne? Also es fängt natürlich schon an. Ja, mir kam da so als selber als Antwort so, ja, Verbindung, 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 ne? Also zusehen, dass diese Verbindung stabil ist. Aber vielleicht gibt es noch was, was du so als Abschluss mitgeben würdest, wie wir uns da vielleicht darauf vorbereiten können und natürlich die eigenen Themen, dieses Loslassen schon mal in Gedanken durchspielen. Wie ist das, wenn er dann auf einmal, ja, nichts mehr von mir wissen will in dem Sinne oder sich halt, ne, abwendet oder eine Freundin auf einmal an seiner Seite hat? Wie gehe ich dann damit um? Also die Frage werde ich mir jetzt auch noch mal stellen. Aber gibt es noch was anderes, was du vielleicht so mitgeben würdest auf den Weg?
Neugierig bleiben. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, tatsächlich mit einer Neugierde in diese Phase gehen. Es ist die Also ich glaube, es ist einfach die transformierendste Phase im Leben von uns Menschen, die Pubertät, weil einfach an allen Stellen des Körpers was passiert, einschließlich der Seele. Also es ist einfach alles nochmal in so einem großen Veränderungsprozess und neugierig zu sein auf diese Phase und auch neugierig zu sein, nicht nur was passiert in meinem Kind, sondern was passiert auch in mir. Und das einfach als Riesengeschenk zu sehen, weil ich an der Stelle, wo was in mir passiert, kann ich hingucken und kann nochmal hinterfragen, so ist das, was macht das mit mir und warum macht es das mit mir? Was kommt da? Und Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, immer zu sehen, dass alles das, was die Kinder tun, das tun sie niemals gegen uns, sondern immer für sich. Und wenn jetzt dieses kuschelige Kind plötzlich nicht mehr kuscheln kommt oder nur noch einmal in der Woche kuscheln kommt oder so oder nicht mehr bis in die Schule gebracht werden möchte, sondern schon an der Ecke vorher rausgelassen werden möchte, dann hat das niemals was mit uns zu tun, sondern was ist, also den Fokus darauf lenken, auch wieder neugierig zu sein und den Fokus darauf zu lenken, was ist jetzt sein Part daran? Warum ist das jetzt so? Was bewegt ihn dazu? Und dann wird es viel, viel leichter. Also dann sehe ich, ah, okay, da gibt es Gründe. Er hat da seine Gründe dafür. Und die sind total wertvoll. Die sind auch total richtig. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann merken wir ganz oft, ja, stimmt, eigentlich ist das total nachvollziehbar, dass das jetzt so und so ist. Aber in dem Moment, wo wir in unserem Schmerz sind, tut es halt erstmal weh. Und dann ist es einfacher zu sagen, so, du bist schuld daran, dass es mir jetzt schlecht geht, weil du machst XY. Und das ist es aber gar nicht. Unsere Kinder, die können ja nichts für unsere Trigger. Das sind ja unsere.
Ja.
Genau. Und
Ja.
Einfach neugierig zu sein. Einfach neugierig bleiben auf diese wundervolle Phase. Und das heißt nicht, dass sie immer Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Das ist niemals das Ziel. Diese Phase ist einfach herausfordernd. Warum sie das ist, darüber kann man dann reden. Aber ja, diese ganzen Reibungseffekte, diese, ja, sagt man ja immer, die sorgen für Wärme, die dürfen sein und die lassen uns wachsen. Wachstum funktioniert nie innerhalb der Komfortzone. Das heißt, wenn wir mutig sind und unsere Komfortzone verlassen, unsere Kinder verlassen sie in der Zeit sowieso, weil die müssen daraus, das ist Pubertät, die Komfortzone verlassen und alles sprengen, was da ist.
Ja.
Und wenn wir dann da hinterher springen als Eltern, dann haben wir die größte Chance unseres Lebens, nochmal mitzuwachsen.
Ja, sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Franziska. Magst du noch ein Schlusswort mitgeben? Für mich war das jetzt schon ein super Abschluss.
Ich glaube, es war schon eine gute Essenz.
Ja, ich denke auch.
Von dem,
ich danke dir so sehr und ja, für all die Einsichten, die Einblicke, Erfahrungen. Und wie gesagt, wer sich berufen fühlt, wer Lust hat auf ein paar Jungstage, der meldet sich bei dir. Und
sehr, sehr gern.
Ja, dann danke ich dir und grüße alle in die Runde. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Okay.
Ich danke dir auch. Genau.
Gerne. Tschüss, tschüss.
Tschüss.